Journal am Vormittag. Heute Sprechstunde.
Am Mikrofon ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Die ersten Obstbäume sind schon verblüht und auch wenn das Wetter heute nicht unbedingt danach aussieht, der Frühsommer hat begonnen und damit kommt jetzt auch die Zeit der Zecken. Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern, aber auch im Süden von Thüringen und Sachsen heißt es ab sofort Vorsicht Zeckenbiss. Unser Schwerpunktthema heute lautet Zeckenbiss und die Folgen. Derer gibt es nämlich gleich zwei. Zum einen eine besondere Form der Hirnhautentzündung, die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis und zum anderen die nicht weniger gefürchtete Borreliose. Nun zu unserem Schwerpunktthema Zeckenbiss und die Folgen. Unser Experte dazu ist Professor Emil Christian Reisinger, Direktor der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten der Universitätsklinik Rostock. Guten Morgen, Herr Professor Reisinger.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schröder.
Lassen Sie uns ganz hautnah mit den Zecken anfangen und auch ein paar Vorurteile aus der Welt schaffen. Ein Vorurteil besagt, Zecken sitzen auf Bäumen, warten hinterlistig, bis ein Opfer unter ihnen entlang spaziert und lassen sich dann von oben herabfallen und beißen sich fest. Das stimmt aber nicht ganz.
Genau. Zecken sitzen nicht nur auf Bäumen, sondern auch im Gras, im hohen Gras, auch im niedrigen Gras und warten, bis das Opfer vorbeikommt. Sie lassen sich dann runterfallen oder abstreifen auf die Haut des Menschen beispielsweise und krabbeln dann an der Haut des Menschen herum, oft stundenlang, bis sie eine geeignete Einstichstelle finden, um sich dann fest zu saugen.
Sie sitzen eigentlich hauptsächlich in Büschen, also nur bis zu einer Höhe von 1,50 Meter.
So ist es, ja.
Und auf den Bäumen eigentlich
kommen weniger. Sie gelegentlich einmal vor.
Aber sehr viel weniger. Zecken stechen ja nicht wie Mücken, sondern sie beißen sich fest. Worauf haben Sie es abgesehen? Auf das Blut des Opfers?
Also man kann zum einen Zeckenbiss oder auch Zeckenstich sagen. Beides ist richtig. Sie haben Gnathostomen, also quasi Kiefergelenke. Daher präferieren manche den Zeckenbiss und andere wiederum sagen den Zeckenstich. Ist auch unterschiedlich von Zecke zu Zecke beziehungsweise von Zeckenart zu Zeckenart. Die Mundwerkzeuge sehen unterschiedlich aus.
Ja, und damit kommen wir gleich zu der Frage, wie entfernt man Zecken? Früher hieß es, mit Öl beträufeln und dann mit einer Drehbewegung langsam herausziehen, aber auch das stimmt nicht mehr so ganz.
Am besten kein Öl, es muss auch keine Drehbewegung sein, einfach rausziehen, so schnell und so einfach wie nur möglich. Sie nehmen die Zecke so nahe wie möglich am Kopf und unter festem Zug ziehen Sie die Zecke raus. Selbst wenn Kopf oder Teile des Kopfes noch in der Haut bleiben würden, das wäre kein Problem.
Und diese Sache mit dem Drehen, von der man immer wieder hört, das ist nicht unbedingt nötig.
Weder nach links drehen, noch nach rechts drehen, einfach rausziehen. Mhm. Vielleicht mit einer leichten Drehbewegung, aber auch ohne Drehbewegung kann man Zecken leicht entfernen.
Ist eigentlich grundsätzlich jeder Zeckenbiss gefährlich oder nur der von bestimmten Zecken?
Wir haben hier in Europa hauptsächlich Ixodes ricinus, der gemeine Holzbock. Und manche dieser Zecken tragen eben Erreger, wie Sie schon genannt haben, die Borrelien, Borrelia burgdorferi beispielsweise oder FSME. Es sind nicht alle Zecken infiziert, sondern immer nur ein bestimmter Prozentsatz. Bei der FSME in Endemiegebieten sind es beispielsweise 1% der Zecken, die infiziert sind und somit übertragen können. Bei der Borreliose sind es um die 20% der Zecken, die Borrelien tragen.
Mhm. Wobei man auch da unterscheiden muss, bei Borrelien, das sind Bakterien und bei die FSME-Erreger, FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis, das sind Viren, also genau, was ganz anderes. Die sind auch ganz unterschiedlich verteilt, vor allem berüchtigt sind die Viren, die für FSME verantwortlich sind. Die gibt es eigentlich mehr im Süden Deutschlands, im Norden gar nicht.
Die FSME ist verbreitet innerhalb Deutschlands, hauptsächlich südlich der Rhein-Main-Linie mit Hochendemiegebieten in Baden-Württemberg, Schwarzwald und in Bayern. Und nördlich der Rhein-Main-Linie gibt es nur ganz vereinzelt Herde von FSME. Im Norden, Hamburger Raum bzw. Mecklenburg-Vorpommern, gibt es keine FSME-Fälle beim Menschen. Anders die Borreliose, die ist in ganz Deutschland verbreitet.
Und wie viel Prozent der Zecken sind davon befallen?
20% in etwa. Hm.
Dann lassen Sie uns auch gleich mit der Borreliose anfangen, weil sie so weit verbreitet ist. Was ist denn Borreliose überhaupt? Leimborreliose heißt es, wenn man über Zecken spricht.
Wie Sie schon richtig erwähnt haben, es ist ein Bakterium und es ist ein Schraubenbakterium, ein spirochetenartiges Bakterium und es vermehrt sich im Tierreich, im Wald, in kleinen Nagetieren, aber auch in Rehen, Füchsen, in allen Waldtieren, wenn Sie so wollen. Und eine Zecke lebt 3 bis 6 Jahre, hat verschiedene Entwicklungszyklen von der Nymphe über zum Adulten. Der Entwicklungszyklus dauert für jedes Stadium circa 1 Jahr. Und beispielsweise saugt jetzt die Nymphe Blut, nimmt Borrelien auf und ein Jahr später saugt sie am Menschen und kann diese Borrelien dann auf den Menschen übertragen.
Und das eben genau ist das Unangenehme dabei, und es beginnen dann verschiedene Stadien, also wenn so ein Bakterium übertragen worden ist. Was merkt man zuerst?
Also wir haben bei der Borreliose klassischerweise 3 klinische Stadien. Das erste Stadium ist das Akutstadium oder auch Erythema chronicum migrans genannt oder auch Erythema migrans genannt. Da bemerkt man 2 bis 3 Tage nach dem Zeckenbiss eine Rötung, die immer größer wird. Die kann dann einen Durchmesser von 10 bis 20 cm annehmen und die kann auch wandern. Wenn der Zeckenbiss am Unterarm ist, dann kann diese Rötung wandern auf den Oberarm beispielsweise oder auf den Oberkörper. Und daher heißt es auch Erythema migrans, das wandernde Erythem, die Wanderröte.
Und das geht noch ein bisschen einher mit ein paar Beschwerden auch. Ich glaube, auch so Fieber gibt es dann auch schon.
Mit allgemeinen Symptomen, wie man so schön sagt. Fieber, Nachtschweiß, eventuell Schüttelfrost, Unbehagen, Unwohlsein. Und das klingt dann noch 1 bis 2 Wochen ab. Auch das Erythema migrans kann ohne Antibiotikatherapie abklingen. Und es kann dann im 5% der Fälle zum Stadium 2 kommen, ein Stadium der Dissemination. Sprich, das Bakterium breitet sich jetzt von der Eintrittsstelle vom Erythema migrans noch weiter aus über den gesamten Organismus, die Dissemination oder Disseminierung. Und das Bakterium gelangt so in einzelne Organe. Und dann schließt sich nach einigen Monaten ein chronisches Stadium an, das dritte Stadium. Das ist dann der Organbefall. Das Bakterium befällt Organe und macht entsprechende Symptomatik.
Ja, das kann, also wenn das Bakterium dann im Prinzip ja jedes Organ im Körper, fast jedes Organ im Körper befallen kann, was kann da passieren?
Im Prinzip kann das Bakterium schon jedes Organ befallen, aber es gibt bestimmte Organe, die sind prädilektioniert, sprich bestimmte Organe sind mit Vorliebe betroffen. Beim Stadium 1 haben wir das Erythema migrans in der Haut, beim Stadium 2 im Rahmen der Dissemination sehen wir oft Beteiligung innerer Organe, beispielsweise Beteiligung des Herzens, es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, Herzmuskelentzündungen beispielsweise, Beteiligung des Nervensystems, sowohl des zentralen Nervensystems des Gehirns als auch des peripheren Nervensystems. Und dann im Stadium 3 haben wir auch eine Beteiligung der Gelenke, Polyarthritis beispielsweise und Beteiligung der Haut im Sinne einer chronischen Acrodermatitis chronica atrophicans. Das, wie es so schön heißt.
Ja, das sind alle möglichen Erkrankungen, die auf die Folge so eines Zeckenbisses dann sein können. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Und sind das ja auch Symptome, die durch andere Krankheiten auch hervorgerufen werden können. Also wenn jetzt ein Patient mit einer der vielen Beschwerden, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, zum Arzt kommt, wird der ja doch erhebliche Probleme haben, das richtig zu diagnostizieren, schätze ich mal.
Wie macht er das? Das ist richtig, da gibt es viele Differentialdiagnosen. Die Borreliose ist sozusagen ein Chamäleon und kann viele andere Symptome, viele andere Erkrankungen imitieren. Wichtig für die Diagnostik der Borreliose ist die Anamnese, dann die klinische Erscheinung und die Serologie. Diese 3 Säulen bilden das Rückgrat der Borreliendiagnostik. Unter Anamnese verstehe ich die Frage nach dem Zeckenbiss und der danach aufgetretenen Wanderröte. Wenn der Patient berichtet, er hat vor 2 Jahren einen Zeckenbiss gehabt und daraufhin sei eine Wanderröte entstanden, dann wird es schon sehr wahrscheinlich, dass eine Borreliose vorhanden ist.
Aber wer weiß, weiß man nach 2 Jahren noch, ob man da eine Wanderröte gehabt hat?
Sie haben recht, 40% der Patienten wissen das nicht mehr, aber 60% der Patienten wissen es noch und können es auch noch ganz klassisch beschreiben. Die sagen, wir haben ich habe eine ganz große Rötung am Oberschenkel gesehen, die hat einen Durchmesser von 20 cm gehabt. So eine Wanderröte, die übersieht man ja nicht. Die ist so groß und so eindrucksvoll, dass sich viele Patienten noch daran erinnern können.
Wie kann man jetzt Borreliose behandeln?
Antibiotisch. Die Borreliose lässt sich entgegen der landläufigen Meinung doch relativ gut behandeln. Wir haben orale Antibiotika, also Tablettenform, oder intravenöse Antibiotika. Im Stadium 1 präferiert man die oralen Antibiotika. Da haben wir beispielsweise das Doxycyclin oder Amoxicillin oder Cephalosporine der zweiten Generation. Die gibt man 10 bis 20 Tage. Und in den Stadien 2 und 3 präferiert man dann die intravenösen Antibiotika, Cephalosporine, Ceftriaxon beispielsweise, Cefotaxim auf der einen Seite oder Penicilline, einfaches Penicillin intravenös, wirkt auch sehr gut gegen Borrelien.
Also vor allen Dingen antibiotisch geht das auf jeden Fall. Sie sagen, das lässt sich gut behandeln, das heißt die Sorge, dass das irgendwie tödlich enden kann, muss ich mir nicht machen.
Also die Borreliose verläuft Gott sei Dank nicht tödlich.
Das ist ja ein bisschen anders bei der anderen Krankheit, die durch Zeckenbisse übertragen wird, bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Sie wird, das haben wir schon gesagt, eben nicht durch die Bakterien übertragen, sondern durch Viren. Ja, was ist die FSME für eine Krankheit?
FSME oder Tick-Borne Encephalitis Virus, TBE oder TBE im englischen Sprachraum, ist in Nordamerika fast nicht bekannt, nur aus der Literatur, weil die TBE oder die FSME nur in Europa verbreitet ist. Europa, damit meine ich auch in Richtung Russland. Das ist eine Viruserkrankung, es sind Flaviviren und werden, wie wir schon mehrfach jetzt hingewiesen haben, durch Zecken in erster Linie übertragen.
Also durch die Viren, die in den Zecken sitzen, das muss man dazu sagen natürlich.
Die Viren, die in den Zecken sitzen. Das Reservoir sind auch kleine Nagetiere, aber auch Rehe beispielsweise gehören zum Reservoir der FSME. Und so werden die FSME-Viren von Zecken übertragen, von einem Reh auf das andere oder von einem Reh auf den Menschen beispielsweise.
Und es ist ja eine besondere Form der Hirnhautentzündung und genau das macht es ja auch so gefährlich. Es können erhebliche Folgeerscheinungen auftreten, Lähmungserscheinungen zum Beispiel, Sprachstörungen.
Also es ist circa 1% der Zecken in Endemiegebieten sind befallen und bei einem bis einer befallenen Zecke werden 50% der Menschen, der gestochenen oder der gebissenen, auch tatsächlich infiziert. Und dann beginnt die Symptomatik. Bei 30% kommt es zu Fieber, Schweißausbrüchen, Allgemeinsymptomen, wie auch bei der Borreliose. Diese Allgemeinsymptome dauern 2 bis 3 Tage und klingen dann ab. Wir haben hier bei der FSME einen typischen biphasischen Verlauf. Auf die Fieberepisode folgen 2 bis 3 Tage fieberfreies Intervall und dann kommt es zur zweiten Phase erneut mit Fieber und da fangen dann die neurologischen Symptome an. Da kann es dann kommen zu einer Meningitis, Hirnhautentzündung oder Meningoenzephalitis oder Myelitis, Radikulitis.
Ist das zwangsläufig so, dass diese zweite Phase kommt oder ist für viele Patienten auch nach der ersten Phase, nach diesem Fieberschub, die Krankheit vorbei?
Für die Hälfte der Patienten ist nach dem ersten Fieberschub die Krankheit vorbei. Bei der anderen Hälfte kommt die zweite Phase mit entsprechender neurologischer Symptomatik.
Und da heißt es nun auch in der medizinischen Fachliteratur, es gäbe keine kausale Therapie der FSME. Das klingt erschreckend, denn es bedeutet doch wohl, dass sie nicht heilbar ist.
Keine kausale Therapie heißt, dass wir keine Antibiotika, Virostatika zur Therapie der FSME haben. Das heißt, die Viren können wir nicht direkt bekämpfen. Es gibt eine adjuvante Therapie, eine Therapie der Folgeerscheinungen, aber nicht mit Antibiotika. Beispielsweise, wenn jemand Lähmungserscheinungen hat bis hin zur Atemlähmung, dann würde man ihn beatmen und das wäre dann auch entsprechende Therapie, aber nicht gegen die Viren gerichtet, sondern lebenserhaltend.
Das heißt, es hängt dann immer an der Symptomatik des Patienten, was Sie da machen.
Genau.
Der Erreger hat sich in den letzten Jahren immer weiter ausgebreitet. Wie sieht es gegenwärtig aus? Wissen Sie das?
Es gibt seit 2 Jahren die Meldepflicht für FSME-Diagnosen in Deutschland und damit erkennen wir immer mehr Naturherde. Und der Erreger breitet sich in Deutschland weiter aus, in Richtung Norden. Nicht sehr stark, aber immerhin ein paar Kilometer im Jahr werden das wohl sein. Und eine weitere Ursache für die Ausbreitung ist auch Änderungen des Makroklimas und des Mikroklimas. Die viel zitierte globale Erwärmung, aber auch die Änderung des Mikroklimas, die damit verbundene Änderung des Mikroklimas in Waldrandgebieten beispielsweise, in Flussniederungen, die führt dazu, dass sich der Erreger weiter ausbreitet bzw. vermehrt auftritt.
Weil es da wärmer und
Wärmer und feuchter, genau. Das sind die beiden Faktoren, die den Zeckenbiss ganz wesentlich beeinflussen.
Ja. Man kann impfen gegen FSME. Wie sicher ist so eine Impfung?
Der Impfstoff oder die Impfstoffe, die verfügbar sind, haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, einen sehr hohen Impfschutz von ca. 98%, also relativ sicher.
Und der ist für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen geeignet?
Es gibt Impfstoffe, die für Kinder zugelassen sind und solche, die für Erwachsene zugelassen sind. Beim Kinderimpfstoff kann man ab dem vollendeten ersten Lebensjahr Kinder impfen.
Das ist aber keine der Impfungen, die vorgeschrieben sind, sondern das ist eine freiwillige
Impfung. Eine freiwillige Impfung.
Sprechen die Ärzte einen darauf an oder sollte ich da besser als Patient aktiv werden und sagen, Herr Doktor, ich möchte unbedingt gegen FSME geimpft
werden? Beides ist möglich, beides sollte der Fall sein. Zum einen wird der Arzt die Patienten oder die Menschen ansprechen, sind ja noch keine Patienten, hoffentlich. Zum anderen werden aber die Menschen auch den Arzt ansprechen, wenn sie beispielsweise Urlaubsreisen planen, Urlaub von Norddeutschland nach Süddeutschland oder nach Österreich in den Süden, dann werden sie den Arzt ansprechen und dann würde ihnen auch entsprechend eine Impfung empfehlen, eine FSME-Impfung.
Das heißt also für die Bundesbürger nördlich der Rhein-Main-Linie, wo FSME nicht auftritt, die brauchen sich eigentlich auch gar nicht impfen zu lassen, außer sie verreisen in den Süden.
So ist es.
Das ist ja anders bei der Borreliose, über die wir vorhin gesprochen haben. Es gab mal einen Impfstoff in den USA, aber jetzt in Deutschland, aber den gibt es nicht mehr und in Deutschland kann auch nicht gegen Borreliose geimpft werden. Ist das richtig?
Ja, die Situation ist unterschiedlich, wenn man USA und Europa vergleicht, was die Erreger betrifft. Borrelia burgdorferi sensu stricto, dieser Stamm kommt vorwiegend in den USA vor. In Europa haben wir 3 Stämme, sensu stricto, afzelii und garinii. Das heißt, eine Impfung, die in Europa wirken soll, müsste gegen alle 3 Stämme wirken und dementsprechend kreiert werden. Eine Impfung, die in den USA wirkt, braucht nur gegen einen Stamm wirken. Und so wurde eben gegen Borrelia burgdorferi sensu stricto eine Impfung entwickelt, die in den USA auch tatsächlich zugelassen worden ist, vor circa 3 Jahren. Aber vor einem Jahr ist die Impfung dann in den USA auch wieder vom Markt genommen worden.
Und für diese 3 Stämme gibt es in Deutschland keine Impfung.
Noch nicht, aber es ist in Entwicklung.
Herzlichen Dank schon einmal an Professor Emil Christian Reisinger. Meine Damen und Herren, Sie können uns jetzt anrufen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 und die Faxnummer 00800 44 64 44 65. Nach den 11 Uhr Nachrichten wird Professor Reisinger Ihre Fragen hier im Studio beantworten.